Nach dem Kirchenkalender ist heute der Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Und bevor ich uns noch die Bibelstelle lese, über die wir gemeinsam nachdenken wollen, möchte ich etwas zu dem Ursprung dieses Ewigkeitssonntags etwas sagen, der auch hier und da Totensonntag genannt wird, obwohl sich das nicht so schön anhört, oder? Totensonntag, das ist irgendwie nicht so schön, klingt nicht so schön wie Ewigkeitssonntag. So, es war seinerzeit, das heißt 1816, das ist die Zeit, in der Napoleon seine Kriege geführt hat, und in Preußen war ein König, der hieß zu der Zeit Friedrich Wilhelm III. Und dieser König Friedrich Wilhelm III., der hat am 17. November 1816 bestimmt durch ein Kabinettsorder, dass der Sonntag, der letzte Sonntag vor dem ersten Advent, das allgemeine Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen dienen soll. So ein König hat es bestimmt, was die Kirche machen soll. Ja, ist auch interessant, aber ja, es ist, was es ist. So, nächsten Sonntag ist erster Advent, damit habe ich mich auch schon verraten, aber dieser Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Und Traditions, kennt ihr das aus eurer Zeit in Deutschland, den Ewigkeitssonntag? Ich frage mich, warum wir diese Tradition hier haben, dass wir Ewigkeitssonntag in dieser Weise besonders dann auch, na nicht feiern, aber dass wir zum Teil bestimmte Traditionen haben, wie das Vorlesen der Verstorbenen im letzten Jahr. Das gehörte eigentlich zu der Tradition der Kirche in Deutschland. Auch heute ist das noch so, zumindest die evangelische Kirche. Die Leute werden eingeladen, die Verwandten von dem Verstorbenen werden eingeladen zu diesem Ewigkeitssonntag, und dann werden die Namen vorgelesen. Und die Tradition ist, dass man sehr viel gemeinsam singt, hört, Kirchenmusik hört und dass man eine Kerze anzündet, selbst in der evangelischen Kirche. Ich dachte, das ist dann ein katholischer Brauch, aber da war ich auch ganz überrascht. Nun, in der Gnadenbaptistengemeinde hier, wir zünden keine Kerzen an, also zumindest noch nicht, wer weiß. Aber unsere Tradition ist es auch, dass wir eben die Verstorbenen des letzten Jahres noch einmal erwähnen und dann, in der Predigt wir über diese ewigen Dinge nachdenken. Und das wollen wir heute tun. Und das eins der ewigen Dinge, auf die uns die Bibel ganz klar auch hinweist, ist eine bestimmte Stadt. Ist eine bestimmte Stadt, die wir alle unter dem Namen kennen, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem. Eben haben wir ein Lied darüber gesungen. So, jeder von uns ist mit diesem Namen vertraut. Und ich möchte heute einige Gedanken weitergeben als Ermutigung, als Ermahnung für uns, gerade im Zusammenhang dieser Stadt, das neue Jerusalem. Und den Text dazu lese ich aus Offenbarung 21, Vers 2. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne mit aufschlagen und lesen, Offenbarung 21, Vers 2. Und ich lese diesen Text aus der neuen Genfer Übersetzung. Ja, wieder, es wird sich ein bisschen vielleicht anders anhören als die Luther-Übersetzung, aber ja, ich möchte aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Hier schreibt der Apostel Johannes Folgendes, er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Nun, manche Bibellehrer denken und lehren, dass das neue Jerusalem keine wirkliche Stadt ist, sondern symbolhaft von dem neuen Gottes spricht, das Gott schaffen wird. Manche denken, dass das neue Jerusalem die Menschen Gottes darstellt, der ganzen Zeitalter, des Alten und auch des Neuen Testaments. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich bin überzeugt, dass das neue Jerusalem tatsächlich eine Stadt ist. Und ich bin deshalb davon überzeugt, weil die Bibel uns sehr präzise eigentlich manche Dinge über diese Stadt dann auch erzählt. Zum Beispiel, was die Fundamente der Stadt sein werden, wie dick die Mauern sein werden, dass es dort Straßen geben wird aus Gold und. Ja? Und vor allem aber, wenn wir aufgepasst haben beim Lesen des Bibeltextes, dann haben wir gesehen, dass Johannes, der Apostel Johannes sagt, ich habe es gesehen. Ich sah diese heilige Stadt, das neue Jerusalem. Johannes sagt nicht, ich sah so etwas wie eine Stadt, sondern er sagt ganz klar, es war eine Stadt. Also eine sehr bestimmte Aussage, das war eigentlich nicht eine, sondern die Stadt, über die er Bescheid wusste und die er nun vom Himmel herunterkommen sieht. Wir sagen, wunderbar, schön, dass er das sieht, aber, und das ist die erste Frage, die ich persönlich hatte, als ich diesen Text gelesen habe, woher weiß denn Johannes, dass das, was er vom Himmel herunterkommen sieht, und ich werde gleich darüber sprechen, uns werden ja auch die Maße ganz genau dieser Stadt gegeben, das ist enorm. So, woher weiß er, dass das, was dort vom Himmel herunterkommt, tatsächlich das neue Jerusalem ist? Er fragt ja niemanden. Kein Engel erklärt ihm das. Johannes weiß ganz genau, was er dort sieht und dann auch aufschreibt. So, die Frage ist, woher weiß er das? Nun, wir können vermuten, wir können denken, dass der Geist Gottes es ihm offenbart hat. Das finden wir übrigens nicht im Text. Und zum anderen, und das werden wir später hören, das war auch nicht nötig, dass der Geist Gott ihm das offenbart, was da herunterkommt vom Himmel, sondern er wusste Bescheid. Woher wusste er Bescheid? Das wollen wir gleich gemeinsam ansprechen. Lass uns noch einmal den Text lesen und dann Aussage für Aussage diese Dinge erwähnen, unterstreichen, die hier dann der Apostel Johannes dann auch weitergibt. Er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das ist das Erste, was er erwähnt. Es ist eine heilige Stadt. Von Gott aus dem Himmel herabkommen, das Zweite, schön wie eine Braut, viertens, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das war drittens, glaube ich. Ja, was immer. Wir stellen fest, das neue Gottes, die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde wird auch eine neue Stadt haben. Das ist, was die Bibel uns erklärt. Eine Stadt, die Gott selbst baut. Und weil das so ist, weil der heilige Gott eine Stadt baut, dann kann das auch nicht anders sein, dass diese Stadt, die er baut, auch heilig ist. Und das ist das Erste, was wir unterstreichen wollen. Der heilige Gott baut eine heilige Stadt. Und diese Stadt, von der wir hier lesen, wie gesagt, ist das neue Jerusalem. Gott selbst baut sie. Offenbarung 21, 27. Dort wird uns etwas wieder im Zusammenhang dieser Stadt gesagt. Und ich möchte es unterstreichen, dass es eine heilige Stadt sein wird. Das heißt, dass keine Sünde in dieser Stadt geduldet wird. Und das ist der Vers, der genau davon spricht, Vers 27 auf Offenbarung 21. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Es wird keine Sünde in dieser Stadt geben. Und hier ist ein Gedanke für uns. Das ist das, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich über diese bestimmte Stadt, das neue Jerusalem, nachgedacht habe. Schaut einmal, seit dem Beginn der Schöpfung bis heute hat nur der Mensch Städte gebaut. Gott hat am Anfang einen Garten gemacht und nicht eine Stadt. Und die erste Stadt, die in der Bibel erwähnt ist, sie wurde von einem Mörder gebaut, von Kain. Es sollte ein Ort der Selbsterhaltung und Sicherheit sein, abseits von Gott. Wir können das nachlesen in 1. Mose 4, Vers 17. So, die Bibel aber erklärt uns, dass es eine Stadt gibt, die Gott baut. Und kein Mensch baut, sondern Gott selbst baut diese Stadt. Und diese Stadt, da heißt dann auch das neue Jerusalem. Und das ist das Zweite, was wir sagen können im Zusammenhang dieser neuen Stadt. Es ist der Name derselben. Das Erste war, es ist eine heilige Stadt, die Gott selbst baut. Das Zweite, der Name der Stadt ist das neue Jerusalem, New Jerusalem. Sie heißt nicht New Denver, die heißt nicht New Delhi, sie heißt nicht Neuwied, sie heißt nicht New York, sie heißt New Jerusalem, das neue Jerusalem, der Name der Stadt. Und ich möchte hier etwas Wichtiges hinzufügen. Und das hat mit unserer Frage zu tun, die ich am Anfang der Predigt gestellt habe. Woher weiß eigentlich Johannes, dass es das neue Jerusalem ist, was da aus dem Himmel herunterkommt? Die Bibel als das Wort Gottes deutet an, dass diese Stadt jetzt schon existiert. Galater 4, 26 wird uns Folgendes versichert. Und bei dieser Aussage ist die Grammatik wieder sehr, sehr wichtig. Ich werde das gleich erklären. Der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes schreibt, das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Das Jerusalem im Himmel ist frei. Und die Grammatik besagt uns, dass dieses Jerusalem im Himmel schon vorhanden ist. Es steht in der Gegenwartsform. Das meint, dass zu diesem Zeitpunkt, als der Apostel Paulus stehend unter Leitung des Geistes Gottes diese Worte niederschrieb, es diese Stadt schon gab. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Wir wissen noch mehr als das, dass diese Stadt schon heute existiert. Wir wissen anhand der Bibel auch, dass schon Abraham über diese Stadt Bescheid wusste. Und nicht nur Abraham, sondern auch die anderen Heiligen des Alten Testaments. Das ist, was uns die Bibel versichert. Ich lese uns aus Hebräer 11, Vers 10. Wir kennen diesen Text wahrscheinlich sehr, sehr gut, diesen Bibelvers sehr gut. Sprechend von Abraham wird hier Folgendes gesagt. Er wartete auf die Stadt. Nicht eine Stadt, er wartete nicht auf eine Stadt, sondern auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Abraham wartet auf eine Stadt, nicht eine, sondern die Stadt, deren Erbauer Gott selbst ist. Und von der lesen wir in Offenbarung 21. Und dann wird in Vers 16 hinzugefügt, ihr könnt das nachlesen, nein, sie, wer ist sie? Das sind die Glaubenshelden, die Heiligen des Alten Testaments. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Und jetzt hört man zu. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Interessant, nicht? Dass uns das so klar erklärt wird. So, die alttestamentlichen Heiligen, Abraham und die anderen alttestamentlichen Heiligen, sie wussten um diese Stadt. Und sie sehnten sich nach dieser Stadt, die Gott für sie und dann natürlich auch für uns, die wir Heiligen des Neuen Testaments sind, baut. Und ihr Lieben, wenn die Heiligen des Alten Testaments über diese Stadt Bescheid wussten, dann trifft das doch ebenso auf den Johannes zu, dass er auch über diese Stadt Bescheid weiß, genauso wie der Apostel Paulus. Auch sie wussten um diese bestimmte Stadt und nun aber sieht Johannes diese Stadt, von der er gehört hat, von der er wusste, vom Himmel herabkommen. Er sieht sie. Und deshalb braucht niemand ihm zu erklären, was das ist, was er dort sieht. Genauso wie Abraham wusste Johannes auch um diese Stadt. Und überlegen wir, wir überlegen das und stellen fest, aha, das neue Jerusalem gibt es schon und diese Stadt wartet nun nur darauf, von Gott selbst aus der Ewigkeit in die neue Schöpfung Gottes zu kommen. Eigentlich wird uns mehr gesagt, uns wird gesagt oder es wird angedeutet, dass während des Millenniums die Stadt schon herunterkommt, allerdings wird sie die Erde nicht berühren, aus einem bestimmten Grund, aber das ist eine andere Geschichte. Uns wird manches über diese Stadt erklärt. Aber wir sehen hier schon den dritten Hinweis, gerade in unserem Vers, der uns gegeben wird, wenn gesagt wird, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel oder von Gott aus dem Himmel herabkommen. Die Stadt kommt vom Himmel herab, weil Gott der Erbauer dieser Stadt ist. Übrigens, Offenbarung 21 ist nicht die einzige Stelle, die davon spricht, dass das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Etliche Kapitel vorher, in Kapitel 3 der Offenbarung, könnt das gerne aufschlagen, Vers 12, spricht Jesus selbst. Und er sagt Folgendes, Offenbarung 3, Vers 12. Und er spricht hier zu, ist das Philadelphia? No, das ist nicht Philadelphia. Welche Gemeinde ist das? Doch, es ist Philadelphia. Oleg, ist das Philadelphia? Ja, ne? Ja. 3, Vers 12. Er sagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr herausgehen oder hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. So, hier wird noch einmal der Name genannt und es wird gesagt, dass diese Stadt vom Himmel herabkommt und Jesus selbst spricht davon. Lass mich ganz kurz etwas zu den Ausmaßen der Stadt sagen. Auch dazu wird ja, spricht die Bibel, zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 16, es wird gesagt, die Länge und die Breite der Stadt waren gleich, sie war quadratisch angelegt, so es ist ein Quadrat. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab, also mit seinem, das ist kein Zollstock, sondern ein Messstab, sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. 12.000 Stadien sind umgerechnet ungefähr 2.200 Kilometer, habe ich gelesen. Das heißt, die Breite und auch die Länge der Stadt, nehmen wir erstmal die Breite der Stadt, 2.200, das ist ungefähr die Strecke von Vancouver bis Winnipeg, ungefähr. So, die Länge genauso, ich weiß nicht, wo man dann landet, aber nicht nur das, es geht ja auch in die Höhe, es ist genau dieselbe Höhe, 2200 Kilometer. Wenn wir darüber nachdenken, dieses Raumschiff, Space Shuttle, was immer wieder hochgeschossen wird, was da über uns rumkreist, irgendwo in der Atmosphäre, es kann 350 Kilometer nur erreichen und weiter nicht. 2200 Kilometer in die Höhe. Man kann sich das fast nicht vorstellen, was für eine gewaltige Stadt das sein wird. Und das ist ja nur die Stadt. Das neue Gottes, der neue Himmel, neue Erde, wie groß wird das sein? Wie gewaltig wird das sein? Sodass diese Stadt dann auch auf diesem neuen Gottes Platz finden wird. Also, ja, ich sage uns etwas, was ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen kann. Ich bin auch nicht zu viel mit diesen Dingen vertraut, was uns die Heilige Stadt gerade darüber sagt, wie es sein wird. Aber es ist schon interessant, das zu lesen, und eins wird uns bewusst, das Ganze wird enorm sein, gewaltig sein. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, dieses neue Gottes, aber auch diese neue Stadt, die Gott selbst baut. Und das Erstaunliche für mich ist dann aber auch, dass die alttestamentlichen Heiligen eben darüber wussten. Und viele, heute leben wir im Neuen Testament, wir wissen bei weitem mehr, weil wir die Heilige Schrift in unseren Händen haben, sie lesen können. Und viele, viele wissen darüber nicht, oder manche interessieren sich leider auch nicht darüber. Und dann werden auch manche sehr interessante Ideen weitergegeben im Zusammenhang des neuen Jerusalem, weil man sich nicht vorstellen kann, dass dieses Gewaltige, das Gott selber baut, tatsächlich auch so ist, die Realität ist und nicht nur symbolhaft für etwas steht. Wir lesen weiter. Wir kommen auf die nächste. Und das ist die letzte Wahrheit, die ich erwähnen möchte im Zusammenhang dieser neuen Stadt. Es wird gesagt, sie kommt vom Himmel herab, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Mein vierter Punkt ist, das neue Jerusalem ist schön, sehr, sehr schön. Wir lesen, zumindest es ging mir so, weil ich sehr unachtsam gelesen habe, diese Stelle. Ich habe diese Stelle gelesen und habe gedacht, was ist das? Ist die Braut Christi nicht die Gemeinde? Ja, ist das Bild nicht für die Gemeinde reserviert? Wieso wird das Bild hier nun für diese Stadt gebraucht? Vielleicht symbolisiert wirklich, ja, dieses neue Jerusalem, die Gemeinde. Wenn wir genau hinschauen in den Text, dann sehen wir, was eigentlich wirklich gesagt wird. Und zwar, dass das neue Jerusalem geschmückt ist wie eine Braut. Es ist nicht eine Braut oder die Braut, sondern sie ist geschmückt wie eine Braut. Das heißt, hier wird von der einmaligen Schönheit der Stadt gesprochen. In Elberfelde wird gesagt, sie ist bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, es geht also in diesem Hinweis um die Schönheit, um die Herrlichkeit, Außergewöhnlichkeit dieser Stadt. Nun, ich weiß nicht, wie zu der Zeit des Apostel Johannes die Bräute sich geschmückt haben, was der Schmuck gewesen ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das genau das Erste war, was Johannes sich vorgestellt hat, als er diese Stadt gesehen hat. Das war das erste Bild, was ihm in den Kopf kam, wie eine Braut. Das ist das Erste, was in diesem Moment ihm wahrscheinlich bewusst wird, und er nimmt dieses Bild als ein Vergleich für die Schönheit dieser außergewöhnlichen Stadt. Ich habe es immer wieder erlebt bei Trauungen, die ich gemacht habe. Nicht immer, aber zwischendurch habe ich das erlebt. Wenn der Bräutigam neben mir stand und dann die Braut aber hereinkam mit ihrem weißen Kleid, schön geschmückt, ich habe das schon manchmal erlebt, dass der Bräutigam anfing zu weinen. Habt ihr das auch erlebt? Ja? Mir geht es so, dass meine Augen zu Tränen anfangen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber ich habe das schon erlebt, dass ein Bräutigam richtig geweint hat. Er hat nachher kaum ein Wort aussprechen können. Er war so bewegt. Ja, und wahrscheinlich ging es darum, er konnte sich kaum vorstellen, er konnte sich das Glück kaum vorstellen. Ja, diese schön geschmückte Braut, die auf ihn zukommt, dass das nun jetzt gleich seine Frau sein wird. Es ist schon wahr, es ist schon wahr. Und euch geht es genauso wie mir. Es ist sehr hübsch anzusehen. Ja, es ist schön anzusehen, wenn die Braut reinkommt. Und normalerweise ist das so, und ich kann das von vorne immer wieder sehen, wenn ich die Trauungen mache, alle drehen sich um, wenn die Braut reinkommt. Keiner interessiert sich am Bräutigam, interessanterweise. Ja. Die Braut, alle Blicke sind der Braut gewidmet. Also, ja, schön anzusehen. Zum anderen, und manche Brautkleider, die sind wirklich außergewöhnlich schön. Wenn man sich das vorstellt, dass nur einmal im Leben man eigentlich tragen sollte, so ein Brautkleid, ja, wie viel Geld dafür ausgegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Aber stellt euch vor, wenn die Braut dazu noch sehr hübsch aussieht, ja, wenn sie dann auch so schön geschmückt ist, welch ein überwältigendes Blick, ja, welche Sicht ist das? Ja, eine hübsche junge Dame, geschmückt als eine Braut, kommt rein, das ist gewaltig. Wenn man dazu aber die Braut noch kennt und weiß, dass der Charakter dieser jungen Dame hervorragend ist, ihr Lieben, das ist Perfektion. Das ist Perfektion. So, wenn das äußere Aussehen, der Schmuck, das Aussehen und das Innere, der Charakter übereinstimmt, das ist ein Bild für etwas absolut Herrliches und Schönes und Vollkommenes. Und wir schauen in unseren Text und wir stellen fest, dass Johannes eben den Charakter der Stadt, des neuen Jerusalem, als heilig beschrieben hat. So, der Charakter oder das Innere der Stadt ist perfekt. Aber nun spricht Johannes auch von dem Äußeren der Stadt und er sagt, das ist schön. Und ihr Lieben, das ist Perfektion. Das ist Vollkommenheit. Und wir sagen ja, der vollkommene Gott, wenn er etwas macht, das ist vollkommen. So, das, was Johannes sieht vom Himmel herabkommen, ist das Abbild der vollkommenen Schönheit. Und das Bild einer geschmückten Braut passt dazu sehr, sehr gut. Später im Text widmet Johannes etliche Zeit diese Stadt zu beschreiben. Und das müssen wir uns aber für den nächsten Ewigkeitssonntag lassen. Aber ich möchte unsere Betrachtung heute Morgen zu Ende bringen und das Ganze etwas abrunden mit einer Anwendung. Ja, wie passt das Ganze, was wir heute gemeinsam gelernt haben, in unser Leben ganz praktisch? Was nutzt es uns zu wissen, dass es tatsächlich diese Stadt, das Neu-Jerusalem, gibt und dass diese Stadt Neu-Jerusalem irgendwann vom Himmel herunterkommen wird und als Wohnung für all die Heiligen des Alten und des Neuen Testaments dienen wird, wie uns die Heilige Schrift das auch andeutet? Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist Folgendes. Schau mal, wenn es für Gott doch wichtig war, dass Abraham, dass die alttestamentlichen Heiligen über diese Stadt Bescheid wussten und nicht nur darüber Bescheid wussten, sondern sich auch danach sehnten, so muss es doch auch für uns sein. Wir gehören zu demselben Gott, der eben diese Stadt auch für uns baut. Auch wir müssen um diese Stadt eigentlich Bescheid wissen und uns freuen, uns danach sehnen, dass diese neue Stadt endlich Realität wird, runterkommt und wir nun, weil Gott selbst in dieser Stadt ist, sein wird, dass wir mit ihm in dieser Stadt sein werden. So, unsere Gewissheit darüber, dass diese Stadt existiert, muss uns ermutigen. Und schließlich wird er auch Folgendes dann gesagt, wenn wir weiter den Text lesen. In Vers 2 spricht der Apostel Johannes von dem, was er sieht. Und dann wird uns auch gesagt, was nun die Realität in dieser Stadt dann sein wird, wenn Folgendes gesagt wird. Ich lese noch einmal den Vers 2 und dann bis Vers 4. Er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Dreimal wird erwähnt in einem Vers, dass Gott mit seinen Menschen in dieser Stadt leben wird. Und dann wird gesagt, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. So, das sind gewaltige, herrliche Verheißungen, die Gott seinen Menschen gibt. Ist es wichtig für uns, diese gewaltigen Verheißungen zu hören und das als Wahrheit auch anzunehmen? Ich denke schon. Ich meine, wir leben in einem wunderschönen Land, Kanada. Wir leben in Freiheit, niemand bedrängt uns. Aber wie hören sich diese Verheißungen an für jemanden, der tatsächlich bedrängt wird? Wie jetzt zum Beispiel die Gläubigen in China oder in Pakistan oder in Iran oder in Nordkorea. Aber auch für uns, die wir hier in Kanada leben, wir schauen uns das an, wir leben in einer herrlichen Provinz, die meisten von uns haben wunderschöne Häuser, leben eigentlich sehr, sehr bequem. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott für uns bereithält in der Ewigkeit und auch in dieser Stadt. Und vor allem wird Folgendes gesagt, und ich möchte es noch einmal unterstreichen, es wird gesagt, denn das, was früher war, wird vergehen. Das, wovon hier geredet wird, das ist das Heute, in dem wir leben. Das wird vergehen. Das wird vergehen. Das neue Gottes wird nicht vergehen. Noch wird diese Stadt, das neue Jerusalem, je vergehen. So, und was bedeutet das für uns, die wir das wissen, weil wir die Heilige Schrift lesen? Dass das neue Jerusalem nicht vergehen wird. Und dass die Zeitlichkeit, in der wir uns im Moment befinden, irgendwann vorbei sein wird. Es bedeutet schlicht und einfach, dass wenn wir klug sind, wenn wir weise sind, dass wir uns in diese ewigen Dinge investieren. Und erstens müssen wir, als allererstes müssen wir dieses Bürgerrecht dieser Stadt begehren. Und wir kriegen dieses Bürgerrecht für diese Stadt, das neue Jerusalem, nur dadurch, dass wir uns Jesus Christus anvertrauen in Buße. Nicht anders. Es wird ja gesagt, die verzeichnet sind im Lebensbuch des Lammes, die können nur da rein. Wer ist verzeichnet im Lebensbuch des Lammes? Nur solche, die ihr Leben Jesus Christus in Buße anvertraut haben. Und wenn wir das getan haben, dann müssen wir auch dementsprechend leben. Das ist unsere Perspektive. Das ist unsere Perspektive. Das, was Gott für seine Menschen bereitet. Und unter anderem ist es auch diese gewaltige Stadt. Wollen wir uns darauf freuen. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen.